Montagsgespräch. Viele wollen den Job haben. Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zu werden? Das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja eine Riesenaufgabe. Und einer, der diese Aufgabe übernehmen möchte, ist Thomas Karl Leonhard Kemmerich, kurz bekannt als Thomas Kemmerich. Er ist Stadtratsmitglied, Fraktionsvorsitzender von der FDP im Stadtrat und auch noch Landtagsabgeordneter für die FDP und leitet auch noch ein großes Friseurunternehmen. Schönen guten Tag, Herr Kemmerich.
Schönen guten Tag.
Als wir uns kennengelernt haben im ersten Interview, da waren Sie noch kein Landtagsabgeordneter und kein Stadtrat. Und da habe ich Sie gefragt, wie wird denn das werden, wenn Sie tatsächlich Landtagsabgeordneter und Stadtrat werden? Dann müssen Sie doch Ihren Job als Unternehmensleiter einer Friseurkette aufgeben. Und Sie haben gesagt, mal sehen. Jetzt haben Sie, arbeiten Sie doch an drei Fronten. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Also ich glaube, das habe ich damals schon ausgeführt. Man muss natürlich sehr klar seine Arbeit umorganisieren. In Unternehmen hat das bedeutet, dass ich die Arbeit auf weitere Schultern, auf andere Schultern verteilt habe, wo ich jetzt nach gut 2,5 Jahren auch sagen kann, das läuft sehr gut. Also ich habe einfach ein tolles Team, die da mir die tägliche Arbeit abnehmen. Und leider geht dann die zweifach Mehrbelastung, Kommunalpolitiker, Landespolitiker zu sein, etwas zulasten der Familie. Das muss man einfach zuerkennen, weil die Zeit muss irgendwann gemacht werden. Und ja, es ist ein Raubbau an der eigenen privaten Zeit, den man sich da doch unterworfen hat. Das muss man sich zugestehen.
Aber kriegen Sie nicht das Geld aus dem Landtag als Landtagsabgeordneter, um voll sich dem Job zu widmen? Es wird ja sogar schon bezweifelt oder in Frage gestellt, dass Landtagsabgeordnete auch in Stadträten sitzen. Sie machen, also Sie leiten Unternehmen, sind Stadtrat und sind noch Landtagsabgeordnete. Darf das sein?
Es darf sein. Ich habe das angemeldet bei der Landtagsverwaltung und stellt so kein Problem dar, man muss sich selbst organisieren, als Unternehmer ist man das eh gewohnt und auch als Landtagsabgeordneter untersteht man ja da auch den Prämissen, seine Arbeit als Landtagsabgeordneter gut machen zu können. Ich sage, ein kommunales Mandat hilft da sogar zu, weil es doch die Blicke schärft für das, was auf den kommunalen Ebenen passiert und für die Landtagsarbeit auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich denke, das ist eher gut, dass man das miteinander verkettet. Gut, Unternehmer nebenbei oder zusätzlich zu sein, ist sicherlich ungewöhnlich. Aber es lässt sich vereinbaren. Also ich bin jetzt, wie gesagt, keiner, der im täglichen Geschäft von früh bis spät noch da involviert ist. Das geht gar nicht. Das geht nur mit einem guten Team. Und ich sage immer, ich bin sowas wie ein aktiver Aufsichtsrat.
Also das heißt, Sie sind nicht im Tagesgeschäft und kontrollieren, also wie da die Kolleginnen und Kollegen die Haare schneiden. Sie schauen auf die Firma, sind nicht im Tagesgeschäft.
So ist das richtig. Ich kontrolliere wiederum die oder ich diskutiere und tausche mich aus mit denjenigen, die wiederum das kontrollieren, was im täglichen dort passiert.
Wie halten Sie das grundsätzlich mit Ihrer Auffassung? Sollten Menschen, die in der Politik sind, nicht ja doch eine klare Trennlinie zur Wirtschaft ziehen? Wir haben jetzt immer wieder das Thema Posten, Korruption, dass dann die Nähe zur Wirtschaft dann doch zu groß ist, nicht nur was Versorgungsposten betrifft, sondern auch was Vorteilsnahme betrifft?
Also wenn etwas nicht gut läuft, dann heißt es nicht immer generell, dass man hier was trennen muss. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Politiker auch im täglichen Leben noch zugegen sind. Ob das in einem Wirtschaftsposten ist oder in einem anderen alltäglichen Beruf, den es ja vielfältig gibt. Und ich bin eher gegen den Passus Berufspolitiker. Insbesondere also bis zur Landesebene sollte man das fast noch durchhalten können. Weil das merkt man auch in der täglichen Arbeit oder in der Arbeit im Landtag, dass da manches doch etwas entrückt scheint von dem, was auf der Straße passiert, was uns alltäglich widerspiegelt, ist natürlich ganz klar, man braucht klare Regeln, wie Wirtschaftsleben, Politikerleben, wie anderes Leben und Politikerleben zusammen zu funktionieren hat. Und es gibt ja auch Regeln, die da aufgestellt worden, Corporate Governance Codex etc. Man muss da sehr vorsichtig sein, man muss sehr bewusst damit umgehen. Es darf keinen Anschein geben, dass da Verquickungen geschehen, aber ich denke, das kann man gut trennen.
Was ist denn entrückt in der Thüringer Landespolitik?
Ja, vieles wird manchmal fernab von dem diskutiert, was der Wille der Straße ist, Wille der Leute auf der Straße.
Sag es mal konkret, was meinen Sie mit vieles?
Ja, wenn wir im Landtag zum Beispiel über Probleme diskutieren, die eher in der Welt gelöst werden müssen oder in der Republik gelöst werden müssen. Also es sind viele Diskussionen, die wir im Landtag führen, die keine Thüringer Tagesprobleme sind oder kommunale Probleme für Thüringen sind. Wir können über Artenschutz diskutieren, wir können auch über die Euro-Rettungsschirme im Landtag diskutieren, ist politisch höchst interessant. Aber das Land Thüringen wird es in dem Moment nur bedingt voran.
Das ist trotzdem noch keine Antwort auf meine Frage, was denn entrückt an der Thüringer Politik ist oder was Ihnen daran nicht gefällt, bevor wir zu Erfurt kommen.
Pardon. Ja, wie gesagt, ich denke, Politik soll nie von oben nach unten kommen. Und dieses Top-Down-Prinzip, das erfahre ich viel zu oft. Man ist wenig Auseinandersetzung mit den kommunalen Belangen, wenig Auseinandersetzung mit den Bürgern. Es sollte ja mehr Bürgerwille in Politik sich münden, anstatt Politik sich in Bürgerwillen umsetzen oder
zum Beispiel?
In Willen aufdruktiert werden. Ja, wir haben letztens eine Gesetzesvorlage bekommen, die kommt zwar aus der EU, aber das kann man ja trotzdem mal ganz gut sagen. Da geht es um die Ausbildung als Krankenschwester. Und bis jetzt ist zum Beispiel eine 10-jährige Schulausbildung ausreichend. Und jetzt soll verlangt werden, dass eben eine 12-jährige Schulausbildung wird. Ich meine, wir haben einen Fachkräftemangel auf dem Sektor und es ist auch nicht einsehbar, warum nicht eine motivierte junge Dame oder junger Herr mit 16 schon den Beruf des Krankenpflegers ausüben sollte. Warum soll er noch 2 Jahre länger Schule machen? Das halte ich für sachfremd, auch wenn, weil es ja auch seit Jahren sich bewährt hat. Aber da hat irgendjemand halt in der Politik gesagt, klingt gut, wir müssen ja eine hohe Fachkompetenz haben, die will doch keinem absprechen. Aber wie gesagt, warum da 12-jährige Ausbildung, Schulausbildung für nötig sein sollte, das erschließt sich mir nicht.
Mhm. Wir haben eine große Koalition, Sie können das beobachten als Oppositionspartei. Was sind denn da Dinge, die Sie, wenn Sie in der Regierung wären, anders machen würden, ganz konkret?
Jo, das ist vielfältig. Ich meine, ich habe natürlich, oder wir als Liberale verfolgen einen anderen Politikansatz. Ich bin verantwortlich als wirtschaftspolitischer Sprecher, insbesondere für Wirtschaftspolitik. Ich denke, wir haben eine wirtschaftlich sehr gute Lage zurzeit in Thüringen. Wir haben Rekordumsätze, wir haben Rekordeinnahmen im steuerlichen Bereich, wir haben eine sehr, sehr gute Beschäftigung. Das ist alles nicht, wo man sich drauf ausruhen kann, aber welchen Ansatz verfolge ich jetzt? Und wir sagen halt immer, ich will weniger Vorschriften machen, ich will mehr Möglichkeiten ergeben, mehr Rahmenbedingungen stecken und gerade aus dem Wirtschaftsministerium kommen halt häufig Vorschriften. Ich nenne mal das Vergabegesetz, was auf den Weg gebracht worden ist oder jetzt das Ladenöffnungsgesetz, was gerade diskutiert wird. Ich halte es für sachfremd vorzuschreiben, dass man also 2 Samstage im Monat nicht arbeiten darf.
Ist das nicht ein Schutz für die Arbeitnehmer? Also die aus Gewerkschaftssicht sagen ja, man muss die Arbeitnehmer schützen, damit sie nicht so sehr ausgebeutet werden und so sehr unter Druck gesetzt werden, dass es da gesetzliche Rahmenbedingungen braucht. Wäre doch eigentlich nachvollziehbar.
Ja, aber Herr Rose, die Diktion unterstellt ja schon wieder, dass eben so viel Ausbeutung geschieht. Es gibt ja auch Studenten, es gibt Leute, die aus familiären Umständen sagen, ich will und kann nur samstags arbeiten oder nur freitags, samstags. Und wir haben immer das vor Auge, dass jemand ausgeknechtet wird, mehr als 40 Stunden die Woche, 6-7 Tage die Woche arbeiten muss. Das kann man ja auch regeln. Dafür gibt es übrigens Tarifverträge, wo das meist geregelt ist. Der sagt, also es gibt maximal 5 Tage Woche. Wer samstags arbeitet, hat dafür einen anderen Wochentag frei und die maximale Arbeitszeit ist auf 40 Stunden beschränkt. Und ist nicht einsehbar, warum gerade im Einzelhandel nur Samstag nicht gearbeitet werden muss. Wir hatten immer die Krankenschwestern, die müssen jeden Samstag ran oder die müssen Samstag ran und viele andere Berufe ja auch. Und wie gesagt, ausdrücklich, wenn jemand sagt, ich will am Samstag arbeiten, und es gibt ja Branchen, die leben von dem Samstagsgeschäft, weil kundenintensiv, wir konnten es lesen von großen Möbelmärkten, da gehen die Leute samstags los und kaufen da die Küchen und die verkaufen, die kriegen Provisionen, die haben Spaß dran, samstags dort zu arbeiten. Und das halte ich für eine Bevormundung, zu sagen, wer ausdrücklich arbeiten möchte, der kann es nicht mehr. Und
also dann kommen wir mal zu dem Niedriglohnsektor. Da ist ja gerade im Friseurgewerbe, in dem Sie tätig sind, das sind ja Stundenlöhne, die unter 5 Euro sind. Ist das nicht sittenwidrig? Muss da nicht der Gesetzgeber eingreifen? Weil freiwillig werden es ja die Arbeitgeber nicht machen.
Also erstmal ist das Friseurgewerbe ein sehr schwieriges Marktumfeld. Also es hat viele, viele Gründe, warum die Preise so sind, wie sie sind. Wir haben viel im Grau- und Schwarzbereich. Wir haben viele, viele Tatbestände, die es nicht ermöglichen, wirklich gute Preise durchzusetzen. Und die Preise sind der Gradmesser, was man an Löhnen bezahlen kann. Und hier in Erfurt ist Gott sei Dank ein bisschen besser, weil Landeshauptstadt, da sind die Preise etwas höher und damit auch die Entlohnungen. Der Tarifvertrag ist tatsächlich sehr niedrig und die Tarifparteien sind zurzeit nicht in der Lage, aufgrund auch juristischer Vorschriften da zu handeln. Und da sollte man als Gesetzgeber den Tarifparteien ermöglichen, wieder handlungsfähiger zu sein im Sinne der Arbeitnehmer und auch im Sinne der Branche, um zu sagen, okay, wir können Tarife machen, wir können das fortentwickeln, die Systeme. Das ist etwas schwierig zurzeit. Und
aber wie kann man das machen? Also wenn ich mir vorstelle, eine Friseuse oder ein Friseur, der sagen, aufstocken muss, steht den ganzen Tag im Friseurgeschäft, macht eine harte Arbeit, wie ich finde, und dann muss er noch zur Arge gehen und sich aufstocken lassen. Ist das nicht ein bisschen schwierig und nicht auch eigentlich nicht Sinn der Sache?
Das ist absolut nicht der Sinn der Sache. Das System hatte auch seine großen Schwächen mit dem Aufstocken, aber Herr Rose, es gibt in der Branche viele, viele Mitarbeiterinnen, die einfach alleinlebend sind und ein Kind haben. Die wollen und sind nicht in der Lage, zum Beispiel Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, die Entlohnungen, über die wir hier nachdenken müssen, auf eine 30-25-Stunden-Basis gerechnet, die aus der Aufstockung herausführen würde, die ist zumindest in Thüringen oder in den 5 neuen Ländern kaum denkbar. Das ist selbst in München sehr schwierig, weil natürlich die Lebenshaltungskosten sehr groß sind. Also ich denke, unser Leben ist sehr teuer geworden. Die Abgaben auf auch relativ geringe Einkommen, und da meine ich jetzt nicht Steuern, sondern Sozialabgaben, die schlagen ja da auch schon zu. Also das System ist sicherlich verbesserungswürdig, und glauben Sie mir, auch der Friseurmarkt für Arbeitnehmer ist sehr, sehr transparent. Sie können Leute in meinen Augen nicht ausbeuten, weil die wissen ganz genau, was sie dort oder dort verdienen. Und die werden dann schon sich den Weg dorthin suchen, wo sie auch ihr Einkommen optimieren, also sprich das meiste verdienen können. Und ich glaube nicht, dass auf lange Sicht irgendjemand als Unternehmer in den 5 neuen Ländern, in Thüringen, in Erfurt, es gelingt, da jemand unter Wert zu bezahlen. Und da stellt sich eben ein Wert auf den Markt ein, der dann immer noch sehr niedrig ist, aber der eben für diesen Markt, das ist das, was gerade machbar ist. Und das ist eben aus den Preisen rückgerechnet, aus einer Auslastungsfrage, aus der Konkurrenzfrage. Ich meine, Sie kennen es, wenn man hier durch Erfurt läuft. Wir hatten 70 Läden vor 20 Jahren, jetzt haben wir fast 200 Friseurgeschäfte. Das macht ja auch den Markt nicht besser und nicht einfacher. Und das spiegelt sich alles leider dann auch in der Entlohnung wieder.
Wie kann man denn diese Abwärtsspirale stoppen? Die Befürworter vom Mindestlohn sagen, wenn alle diesen Mindestlohn zahlen müssen und das gesetzlich durchgesetzt wird, dann sind dann eben die Preise für einen Haarschnitt höher. Aber die Menschen, die im Friseurladen arbeiten, verdienen dann so, dass sie auch davon leben können und eben nicht zur Arge gehen müssen und auch mal ein menschenwürdiges Gehalt verdienen.
Ja, soweit zur Theorie. Also erstens, der eben zitierte Satz oder das Fallbeispiel, 30 Stunden und mit dem Kind, da braucht es einen Stundenlohn von fast 12 Euro. Und das wird dann schon schwer auf dem Markt darzustellen. Und das andere ist ja...
Wenn alle den bezahlen müssen, werden doch alle Chancen für alle, also in der Baubranche geht es doch auch.
Ja, aber sehen Sie, jetzt schon gehen fast 40%, zumindest in Deutschland, für Erfurt kenne ich die Zahl nicht, gehen offiziell nicht einmal im Jahr zum Friseur. Die lassen sich das selber machen, von einem Bekannten machen, von der Mutter machen oder wem auch immer. Und die Elastizität, dann nicht in ein Friseurgeschäft zu gehen, die besteht natürlich. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig so, dass alle Kunden dann zwangsweise diesen Preis bezahlen. Es würden also weniger Kunden kommen und damit wird die Umsatztätigkeit nicht unbedingt gleichmäßig ansteigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass etwas mehr wird, aber ob das dann für alle Beschäftigten heute reichen würde bei dem doppelten Stundenlohn, um jetzt mal was zu sagen, das kann ich mir schlecht vorstellen. Und das ist natürlich auch ein Experiment, was zur Vernichtung vieler Arbeitsplätze führen kann, und das Risiko möchte ich hier eingehen, das gilt ja auch für viele andere Branchen, ist ja klar, an meiner Funktion in der Friseurbranche immer leicht diskutiert, aber ist halt sehr schwer, diese Gleichung aufzumachen. Wir haben das auch mal untersuchen lassen von Instituten. Also man geht schon davon aus, dass Preise steigen würden, dass auch Löhne steigen können, aber auch, dass Arbeitsplätze wegfallen.
Jetzt sind wir schon wieder direkt in der politischen Diskussion drin. Wir wollen aber Thomas Kemmerich auch ganz persönlich und privat kennenlernen. Sie haben ja 3 Vornamen, so haben Sie auch Ihre Söhne genannt. Sie haben nämlich 3 Söhne und 3 Töchter. Nach dem 5. Kind haben Sie gesagt, jetzt ist eigentlich Schluss. Aber Sie haben sich nicht dran gehalten, oder?
Nee, das kann man dann irgendwann nicht mehr steuern. Und gerade der letzte ist wirklich noch ein Wonneproppen geworden. Also schade, wenn man das rigoros durchgehalten hätte. Der ist jetzt auf dem Weg, fast 4 zu werden. Ende März wird er 4. Macht noch viel Freude, aber ich glaube, jetzt haben wir dann endgültig gesagt, es reicht.
In 1-2 Jahren werden wir uns widersprechen, ob Sie sich dran gehalten haben. Also 6 Kinder, Sie tun was gegen den demografischen Wandel, Sie und Ihre Frau natürlich, an der jetzt so ein bisschen die Kindererziehung und hängen bleibt. Sie haben relativ wenig Zeit für Ihre 6 Kinder. Durch diese Dreifachbelastung Stadtrat, Landtagsabgeordneter und noch sozusagen Aufsicht über eine Friseurkette.
Ja, ich habe das ja eben schon mal gesagt, also die Familie ist die am weitesten zurückstecken muss, leider. Aber auch das kann man gut organisieren. Ich meine, unter der Woche ist ja auch für die Kinder ein sehr komprimierter Tagesablauf ja vorgesehen. Also muss man eh sehen, dass man am Wochenende Zeit hat. Und da versuche ich dann also wirklich, dann auch wenn, ganze Tage frei zu haben. Und insbesondere die Schulferien, die plane ich mir also komplett von allem ab. Da muss dann auch Politik, Unternehmen, alles einfach mal warten. Wie jetzt vor kurzer Zeit hatten wir die Winterferien, da waren wir auch eine Woche weg. Da hat man dann mal 7 Tage von früh bis spät Zeit für die Kinder. Die genießen das auch und die kennen das auch nicht anders.
Wo fährt man hin mit 6 Kindern?
Wir hatten eine Ferienwohnung und waren ein bisschen Skilaufen. Das ist dann zwar auch noch sehr ambitioniert, aber war sehr schön. Und wir hatten auch noch 2 Freunde von den Kindern dabei. Also wir waren dann 2 Erwachsene plus 8 Kinder dann. Das war eine kleine Großfamilie, wie bei den Waltons zu Hause. Aber es ist einfach eine tolle Zeit und ist für mich natürlich auch eine unheimlich gute Sache, die Akkus wieder vollzuladen. Aber auch, um erstmal den Kindern das zurückzugeben, was sie unter der Woche dann manchmal vermissen müssen.
Zwischen 4, also mittlerweile 4 und 15 Jahren sind Ihre Kinder. Das ist so das härteste Alter. Die größten in der Pubertät und die kleinsten noch nicht ganz so selbstständig. Das ist Stress.
Ja, ich finde es trotzdem positiven Stress. Klar, man muss ja jeden anders nehmen, gerade auch dann nochmal Jungs und Mädels, die da auch ihre unterschiedlichen Entwicklungen nehmen. Der Große ist ja, wie Sie es gerade sagen, gerade 15 geworden. Der kämpft natürlich schon mit allem, mit sich und mit seiner Umwelt und mit seinen Eltern. Aber ist auch sehr spannend, weil es auch wieder einen anderen Blick auf die Dinge bringt, einen ganz auf andere Gedanken bringt. Also ich finde das sehr spannend. Also klar, man nutzt dann auch die modernen Medien. Ich kommuniziere dann auch mit meinen Kindern. Klar, über Telefon ist noch das Einfachste. Man schreibt sich E-Mails oder über Facebook. Aber es geht halt kaum anders.
Wie sieht das Ihr großer Sohn? Der ist jetzt sozusagen gerade 15 geworden, sagt er: Mensch, Papa, du bist jetzt in dieser Verliererpartei in der FDP, geh doch mal in eine andere, wo du Karriere machen kannst.
Also Verliererpartei kam aus seinem Mund noch nicht. Wir hatten zum Beispiel letzten politischen Aschermittwoch vor einer Woche. Da war er dabei. Er findet das also so spannend, sich da auseinanderzusetzen. Er liest auch Bücher, schaut mit mir politische Diskussionen. Also ist er sehr, sehr interessiert, was mich froh stimmt. Durchaus auch mal kontra. Wir haben natürlich nicht immer dieselben Ansichten. Es ist ganz klar, dass er da mit seinen 15 andere Ansichten hat als sein alter Vater. Aber es schärft auch manchen Blick für manche Sachen. Also ich hatte eine interessante Diskussion mit einer Runde auch seinen Freunden. Da ging es gerade um Quoten. Ich hatte mal eine Diskussion in der Schule.
Quote jetzt, also
Mann-Frau-Quote. Es ging um einen Jugendbeirat, wurde da diskutiert. Und da war der Vorschlag, der müsste paritätisch besetzt sein. Also Hälfte Mädels, Hälfte Jungs. Und da sagten er und seine Freunde und Mädels saßen genauso am Tisch: Ne, ist Quatsch. Da sollen die Besten rein, nicht unbedingt 50-50. Und das fand ich schon sehr interessant, dass das aus einer breiten Masse, es waren 5, 6 Jugendliche, mit denen wir das diskutiert haben, dass die unverblümt sagen, also das soll nicht nur, weil es so auf dem Papier steht, sondern das machen die Besten. Da ging es um 10 Mann dann oder 10 Leute.
Wie sieht's aus mit dem Fremdschämen, wenn Papa dann auf Wahlplakaten auftaucht oder mit freiem Oberkörper nackt in der Wanne mit Prinzessin, mit Karnevalsprinzessin, sagt der: Mensch, Papa, muss das sein? Das will ich nicht, dass die Leute wissen, dass es mein Vater ist.
Na, das also weder bei den Großen noch bei den dann in der Orgelpfeifenreihe weiter runtergehenden Kindern ist das passiert. Gerade diese Karnevalsnummer, sage ich jetzt mal so lapidar, die mache ich ja schon etwas länger, die ist also weit bekannt. Und ich denke, da muss man sich auch ein bisschen selber auf die Schippe nehmen können, um das auch durchzustehen, ganz klar. Und die Kinder kennen das und schmunzeln darüber wie viele andere. Klar gibt es auch kritische Stimmen, dem muss man sich stellen, dass man da auch sagt, warum macht er denn sowas? Aber das gehört zum Karneval dazu und deshalb mache ich das gerne.
Also du kannst ja auf ein Minimum begrenzen, gehört das unbedingt zum Karneval dazu, wenn man sich nackt in der Badewanne mit Karnevalsprinzessin setzt und sich da taufen lässt oder selber die Taufe vollzieht. Ich weiß gar nicht, was das für ein Prozedere ist. Sie taufen die Prinzessin oder?
Ja, Taufe ist ja etwas untechnisch. Man versteigert vorher den größten Teil des Ornat, also ihrer Kleidung der Prinzessin, für einen guten Zweck. Und am Ende steht halt das gemeinsame Bad. Ist ja nur der Oberkörper, der bei mir frei ist. Die Prinzessin ist ja auch noch wohl bekleidet. Also das ist, ich denke, noch alles jugendfrei. Aber es dient einem guten Zweck, es dient dem Karneval. Und deshalb macht ja auch die Prinzessin, machen das alle eigentlich ganz gerne. Und wie lange ich das noch mache, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Wie sind Sie zum Karneval oder zum Fasching gekommen?
Ja, ich lebe jetzt seit 22 Jahren in Erfurt, aber ich bin in Aachen geboren. Und Aachen ist als rheinländische Hochburg ja karnevalsverseucht, sage ich mal ganz vorsichtig. Und insofern bin ich mit der Muttermilch schon zum Karneval herangeführt worden, bin seitdem ich 4 bin, glaube ich, in Cowboy- oder Indianerkostüm unterwegs gewesen und dann auch natürlicherweise immer beim Karneval geblieben und war auch sehr froh, dass es hier sehr karnevalistische Wurzeln in Erfurt gab, als ich dann 1990 hier rüberkam und bin auch direkt bei einem Verein gelandet und war ja sogar mal selber Karnevalsprinz 1999, was mir große Freude bereitet hat und bin heute noch über Vereine engagiert und meine Kinder machen auch mit dem Karneval, mein großer Sohn singt. Meine 2 Töchter tanzen in einer kleinen Garde. Also wir sind eine ganz karnevalsverseuchte Familie.
Heißt es nun Karneval oder Fasching? Ich kenne das als Fasching, aber viele sagen ja auch Karneval. Gibt es da für Erfurt oder für Thüringen nun eine korrekte Bezeichnung oder kann das jeder so nennen, wie er es will?
Also so ganz universitär, professoral ist das nicht getrennt. Also es heißt in Erfurt eigentlich Karneval. Es ist auch die Gemeinschaft Erfurter Karnevals. Und die meisten Vereine haben auch das Wort Karneval im Vereinsnamen drin. Im Südthüringer Raum heißt es dann wieder mehr Fasching. Also es gibt natürlich auch klare jetzt zu nennende Unterscheidungen, aber ich denke, gerade als Karnevalist sollte man so entspannt sein und sagen, ist egal, Hauptsache haben Spaß und der Freude, wir leben diese Zeit, die ist ja von klein bis groß, von alt bis jung, einfach eine tolle Sache und alle Generationen feiern, alle haben Spaß, unheimliche Geschichte, auch die jungen Menschen an Karneval ranzuführen, heißt ja auch, sie mit Sport zu betreuen, sie zum Tanzen zu bringen, Aktivitäten zu machen, teamfähig zu werden. Das alles steckt dahinter im Karneval und ich denke, da sollte man jetzt nach dem Namensbegriff und auch mit vielen anderen das alles nicht so ernst nehmen.
Mhm. Sie haben gesagt, dass Sie als Kind gern als Cowboy gegangen sind und Sie werden ja auch als der Cowboy im Anzug bezeichnet, weil Sie seit vielen, vielen Jahren Cowboy-Stiefel tragen. Sind Sie auch politisch eher ein Cowboy?
Das glaube ich nicht. Also ich liebe klare Worte, ganz klar, aber nie würde ich jetzt Schnellschüsse wagen, um mal das Bild weiter zu perpetuieren. Diese Cowboy-Stiefel sind ja aus einer ganz seltsamen Laune mal entstanden. Mit 16 auch so meine Protestphase gegen das Heranwachsen, das Establishment und auch, was mir Mutter so vorschrieb, was ich anzuziehen hatte, waren damals Cowboy-Stiefel mal Mode. Da habe ich sie angezogen als 16-Jähriger eben gegen Protest meiner Mutter. Ich glaube, mein Vater saß etwas entspannter. Und dann sagte er immer noch, die sind nicht mehr in Mode. Kurze Zeit später ist auch es mir doch egal, ich halte das jetzt durch. Dann kam es wieder in Mode und ich glaube, diese Wellenbewegung habe ich jetzt 3-4 Mal mitgemacht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in diesem Schuhwerk, kann mich da sehr gut drin bewegen und deshalb trage ich sie eigentlich auch ganzjährig, außer wenn ich kurze Hosen habe oder Sport treibe.
Ganzjährig, auch im Hochsommer sind die Stiefel angesagt?
Auch im Hochsommer, das sind ja, die atmen sehr gut mit, die sind nicht weniger oder mehr warm als flache Schuhe. Wenn es so warm ist, schwitzt man eh mit allem, was man anhat, deshalb sage ich ja ausdrücklich, wenn man natürlich Kurzhosen hat, dann lasse ich es weg. Oder am Strand bin natürlich, aber unterm Anzug trage ich ganzjährig Stiefel.
Wie viele Paare haben Sie denn im Schrank oder im Schuhregal stehen?
Oh, das wüsste meine Frau besser. Ich glaube, also ich habe immer aktuell 2 in Nutzung, aber 6 werden wahrscheinlich zu Hause rumstehen, die man dann nochmal für andere Zwecke anzieht.
Und 6 Paar Schuhe, das geht noch. Da also hätte ich jetzt mehr erwartet.
Unter Frauengesichtspunkten ist das sicherlich relativ gering. Also 6 Paar Stiefel. Ich habe natürlich noch Sportschuhe und Ähnliches.
Aber ja, 6. Und wo holen Sie die? Gibt es ja Cowboy-Stiefel, Fachgeschäfte oder bestellen Sie die im Internet?
Im Internet. Gibt es einen Internetversand. Das sind aber amerikanische Fertigungen, die in Deutschland vertrieben werden. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es gibt ganz bestimmt in Erfurt auch ein Geschäft, wo sowas geht, aber für mich ist dann einfach bequemer und ich kaufe dann immer dieselbe Marke, selbe Größe, selbe Farbe.
Die müssen aber in Amerika gefertigt sein, die Original-Cowboy-Stiefel.
Nee, ich glaube nicht mehr, dass das so ist. Ich denke, das ist
aber eine amerikanische Marke.
Ja, das und hat den Eindruck jedenfalls. Ich weiß es auch nicht so genau.
Putzen Sie die oft oder selber? Oder?
Ich putze sie selber und fast täglich. Das ist ja auch heute auch nicht mehr das Große mit diesen modernen Geräten. Kannst du einfach drüber gehen und da so eine Bürste halten, damit es auch dann halbwegs vernünftig aussieht.
Der Cowboy als Politiker und der Cowboy im Anzug, so bezeichnen Sie sich selbst. Sie wollen aber auch sagen wir, im Team spielen und gemeinsam Politik machen mit Ihren FDP-Kolleginnen und Kollegen. Kommen wir mal zu Erfurt. Die kleine Fraktion der FDP, Sie sind seit 5 Jahren in der Politik oder in die FDP erst eingetreten. Was hat Sie denn getrieben, gerade in die FDP einzutreten?
Also ich habe fast 40 Jahre erstmal auch kategorisch abgelegt, ein Parteibuch zu nehmen. Man wurde aber dann auch ein bisschen älter und habe mich dann natürlich immer politisch engagiert und politisch interessiert und mitdiskutiert. Ne? Wie wir 80 Millionen Bundestrainer haben, haben wir auch 80 Millionen Politiker, die über alles und jedes natürlich mitdiskutieren, an jeder Theke, an jedem Stammtisch, bei jeder Gelegenheit der Welt. Und habe mich dann irgendwann mal auch über, ich weiß gar nicht mehr, welcher Sachverhalt es war, auch da wieder echauffiert und in einer durchaus auch geselligen Runde, sagte jemand dann, red nicht, sondern mach mal. Und da habe ich mich an alte Worte meines Geschichtslehrers erinnert, wo wir mit 16 mal fragten, wie konnten die schlimmen Tatbestände um die Nazizeit passieren. Und er sagte, ja, zu viele haben weggeschaut, nicht mitgemacht und haben sich eben nicht engagiert. Und da habe ich dann fangen lassen, okay, wenn du was machen willst, dann musst du eben auch über eine politische Partei den Weg gehen und sich engagieren und mitmachen. FDP, ich bin 83, 18 geworden, 82, 83 war die Wende von Schmidt, Genscher zu Kohl, Genscher und das hat mich sehr beeindruckt, insbesondere damals das Wirken von Graf Lambsdorff, der gesagt hat, okay, wir müssen, damals hat die Republik auch wirtschaftlich schwierige Rahmendaten gehabt, wir müssen was ändern, es muss klare Kante sein, es muss klar sein, wie wir uns aufrichten und da hat er eben auch sehr beeindruckend diese Dinge formuliert und das hat mich damals auch bewogen bei meiner ersten Wahl, ich darf es ja sagen, zumindest die Zweitstimme bei der FDP zu platzieren. Das habe ich über die Jahre auch durchgehalten und war so den Liberalen immer sehr nahe gestanden. Und da war es ja folgerichtig für mich dann auch vor 5 Jahren in die FDP einzutreten.
Mhm. War das eher ein lokalpolitisches Interesse, wo Sie gesagt haben, ich will in Erfurt was ändern, weil den Erfurt-Bezug haben Sie ja nicht so direkt gehabt, weil Sie ja in Weimar wohnen und jetzt auch noch pendeln. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Oder war es eher die Landespolitik?
Also ich bin ja vor 22 Jahren nach Erfurt gekommen und meine Familie wohnt in Weimar, aber ich habe immer hier gearbeitet, immer meinen ersten Tagesbezug eigentlich in Erfurt gehabt. Und es war für mich doch ein sehr großes lokales Interesse hier, auch liberale Politik, auch im Rahmen der Wirtschaft, der Gestaltung, der Aufrichtung der Stadt, der Zukunftsfähigkeit der Stadt zu machen, aber auch für Thüringen. Deshalb habe ich auch damals, wo wir uns kennengelernt haben, immer gesagt, ich strebe auch dieses Doppelmandat, will ich mal sagen, an, Landtag wie Stadtrat, um für Erfurt, aber Erfurt wirkt über Thüringen, was gestalten zu können, weil hier ist meine Heimat, meine gelebte Heimat, ist die Heimat meiner Kinder, meiner Familie, meiner Frau. Und da liegt mir viel, viel dran, das mitgestalten zu können, klar in liberalem Sinne. Aber ich denke, da fängt es ja an, in seinem eigenen Umfeld zu wirken, in seinem eigenen Umfeld versuchen, was zu bewegen. Denn da kann ich auch dann direkte Erfolge ablesen und gestalten, wirken für die Zukunft.
Kommen wir mal dazu, ob Sie das geschafft haben oder ob vielleicht auch eine gewisse Ermüdung eingetreten ist oder eine Desillusionierung. Also vor einigen Jahren, als Sie das erste Mal so hier im Interview waren und gesagt haben, ich will was ändern, ich will ein Landtagsmandat, ich will in den Stadtrat, das haben Sie jetzt alles gemacht und haben mal Ihre parlamentarische Erfahrung gemacht. Sind Sie da auch ein bisschen enttäuscht worden oder sagen Sie, ja, ich habe jetzt einen Einblick, ein Interesse und kann was ändern, gerade in so einer kleinen Fraktion, oder sind Sie auch ein bisschen enttäuscht oder ernüchtert, sagen wir es mal so?
Also ich denke, das Wort ernüchtert trifft es vielleicht dann eher. Ich sag mal, ich bin ein bisschen eingebremst, würde ich es eher sagen. Also klar, wenn man da unbefangen herangeht, dann denkt man, man reißt morgen Bäume ein. Das geht eben nicht so schnell. Das hat eben alles seinen parlamentarischen Weg, das hat seinen diskutablen Weg. Und insbesondere, wenn man keine Regierungsverantwortung hat, wie jetzt in Thüringen oder auch im Stadtrat sind wir ja nicht nur eine kleine Fraktion, sondern die Entscheidungen werden meist von den anderen Fraktionen gefällt. Dann muss man sich einfach darauf einstellen und dann über den politischen Diskurs, über natürlich auch über die Öffentlichkeit, über gute Ideen. Und das ist, finde ich, eigentlich auch sehr schön. Das funktioniert insbesondere in der Kommunalpolitik, dass man mit guten Ideen auch was bewegen kann. Da ist meist auch der Wettbewerb der Ideen gefragt. Aber muss sich anderer Geduld unterwerfen. Und das gebe ich auch zu. Als Unternehmer ist man natürlich gewohnt zu entscheiden, auch manchmal wenig zu fragen, sondern sagen, okay, ich kann das jetzt entscheiden, dann muss man in Politik eben sagen, ich muss es in eigenen Gremien abstimmen. Und wenn man das schon mal geschafft hat, dann muss ich natürlich auch mit den anderen politisch Wettstreitenden abstimmen und da muss man sich etwas zügeln und sagen, also hoch mit den Pferden, es braucht mehr Zeit.
Um wieder beim Cowboy-Bild zu bleiben, haben Sie das geschafft oder geht da die Ungeduld mit Ihnen immer noch durch?
Ja, ich denke, ich habe mich ganz gut eingestellt. Also ich meine, es gibt immer noch Sachverhalte, die einen dann mehr und weniger ärgern. Aber das Ärgern darf man sich nicht zur
Motivation machen. Was war denn das größte Ärgernis oder die größte Enttäuschung, wo Sie sich das völlig anders vorgestellt haben, die Arbeit im Landtag oder auch im Stadtrat?
Also das größte Ärgernis für mich ist die Gestaltung von Haushalten. Ich habe das im Landtag erlebt und da haben wir ja nun in zwei Haushaltsjahren fast 1 Milliarde Schulden für die Thüringer Bürger obendrauf gesattelt. Und das trifft nicht mein Verständnis. Ich meine, wir kamen da aus einem Nullhaushalt. Wir haben in dem letzten Jahr natürlich bei guter wirtschaftlicher Lage sogar Überschüsse erwirtschaftet. Und dann in meinen Augen ohne Not hat die CDU-SPD-Regierung in Thüringen da eine immense Verschuldung allen Thüringern wieder aufgehalst. Und das finde ich einfach für die Zukunftsfähigkeit des Landes sehr, sehr unverantwortlich. Und Ähnliches gilt für die Stadt, wo ich auch sehe, wir haben ja auch keine zukunftsfähigen Haushalte. Wir leben aufgrund der Substanz. Wir ignorieren manchmal den Servicegedanken an den Bürgern. Also gerade bei der Haushaltsgestaltung, das ärgert mich sehr, dass man da nicht anders agieren kann, dass da oft viel versprochen wird, manchmal ohne Not, dass das dann zu Belastungen der Bürger führt. Wir haben die Grundsteuern erhöht hier in Erfurt, wir haben die Gewerbesteuern mehrfach erhöht, jetzt auf Dimensionen, die langsam bedenklich werden, aus steuerlichen Sichtpunkten. Wir haben die Kulturförderabgabe eingeführt. Also wir machen viele Belastungen zu Lasten der Bürger, auch eine Umweltzone.
Aber auch für den Haushalt, also wenn ich mir anschaue, jetzt mal auf Landesebene zu bleiben, der Sparkommissar Herr Voss, der neue Finanzminister, ist aus dem Grund geholt worden, um genau zu sparen. Das macht er ja auch und auf Kommunalebene hat die Stadt Steuern zurückgezahlt, das auch, aber Schulden zurückgezahlt in beträchtlichen Dimensionen. Das ist erstmal anzuerkennen, dass die Stadt finanziell gar nicht so schlecht dasteht.
Also bleiben wir mal erst bei Herrn Voss. Das ist ja jetzt auch eine vernünftige Entwicklung, die da genommen wird. Seit er das dann in die Hand genommen hat, tendiert man zumindest mal in Richtung einer Null. Wobei wir beim letzten Haushalt ja nur 1,5 Millionen Euro zurückzahlen. Das würde 10.000 Jahre dauern, bis man die Schulden Thüringens getilgt hat. Das ist dann immer noch ein bisschen wenig. Aber gut, wir haben erstmal einen richtigen Weg eingeschlagen. Aber muss auch mal aufpassen, wenn man von einem ganz schlechten Tatbestand zu einem etwas besseren kommt, dann ist er noch lange nicht gut. Also da muss der Anspruch einfach höher sein. Und wie Stadt, Sie haben recht, wir haben Schulden zurückgeführt, aber in den Beteiligungsgesellschaften bauen ja auch Verbindlichkeiten wieder auf. Also wir investieren in den Haushalten, die jetzt nicht direkt in der Stadt immanent sind. Und wir haben auch die Tilgung herbeigeführt, eben indem wir die Belastung für die Bürger erhöht haben, mit Gewerbesteuer, mit Grundsteuer. Und das ist dann schon die Frage, mache ich das in den schlechten Zeiten? Und insbesondere laufen uns ja ein paar...
Moment, Sie sagen schlechte Zeiten. Da gibt es aber auch Kommunalpolitiker, die sagen, wir haben gute Zeiten in Erfurt, Jena, Weimar läuft es eher gut. Ja, dann kann man da auch mal ein bisschen die Steuern erhöhen, ist zumindest deren Argumentation.
Ja, ich würde es aber genau anders sehen. Wenn jetzt gute Zeiten sind, dann muss ich ja die Mehreinnahmen nutzen, um zu investieren, um auch da in den besseren Zeiten eben die Bürger nicht zu belasten. Weil was mache ich dann in wirklich schlechten Zeiten? Wo soll ich dann noch das Geld holen? Und es wird ja auf jeden Fall, das ist nun mal so eine Sinuskurve, irgendwann auch wieder etwas bergab gehen. Man befürchtet das ja auch jetzt im laufenden Jahr. Dann werden die Einnahmen, die steuerlichen Einnahmen wieder stagnieren. Und irgendwann, in meinen Augen, ist der Bürger vielleicht schon überbelastet, kann ich den Bürger auf jeden Fall nicht weiter belasten. Also muss ich etwas umstricken, wir müssen anders denken. Ich sage auch immer, nicht zulasten der Mitarbeiter in der Verwaltung, aber wir müssen Verwaltung anders denken. Wir müssen einfach da, wir binden 25% der Haushaltsmittel in Erfurt für Personalausgaben. Die steigen tendenziell, weil die Leute über Tariferhöhungen auch mehr verdienen wollen. Das ist auch weiter gerechtfertigt. An die Pensionsrückstellung denkt leider auch noch keiner. Und da müssen wir einfach sagen, wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen anders auskommen. Wir sind da teilweise zu überladen. Wir rennen mit 1000 Leuten durch die Stadt, kontrollieren, ob die Terrassen richtig stehen, ob falsch geparkt wird. Auf anderen Stellen fehlen uns Leute. Wir haben bei der Kfz-Zulassungsstellung noch unheimlich Leute. Wir könnten viel mehr mit Computern machen. Also wir müssen da einfach mal sehen, wie kann ich in 2020 mit einer modernen Verwaltung, die viel mehr technikgesteuert ist, die viel mehr auf E-Government setzt, auch Service für die Stadt leisten, ohne mich selber viel zu verwalten und eben die Ressourcen der Stadt nicht so abzugreifen.
Kommen wir mal zu den konkreten Dingen, die Sie auf der kommunalen Ebene anders machen würden, wenn Sie sagen, Sie wollen sparen und nicht so viel Geld ausgeben, die Steuern nicht erhöhen, muss ja irgendwo das Geld weggehen. Also ich glaube ja, dass Sie geklont sind, Herr Kemmerich.
Also Zwillingsbruder habe ich keinen.
Wirklich nicht?
Nein, das ist auch eine Frage der Organisation. Ich denke, man kann viel im Vertrauen im Team lösen, man muss nicht immer alles selber machen und das gilt auch für die politische Arbeit. Also ich habe hier mit der städtischen FDP, ein Team von Leuten, die in ihrem Fachgebiet Spitze sind und dann ist es relativ komplexe Arbeit, das zu verdichten, aber mit der Teamarbeit kann man sich auch vieles an Präsenzpflichten, an zeitintensiven Tätigkeiten abhalten, indem man sagt, okay, ich vertraue auch demjenigen, der es in dem Moment macht und verlasse mich dann auf dessen Expertise. Da muss man ihm alles selber machen.
Kommen wir nochmal zu dem kommunalpolitischen Thema. Sie wollen Oberbürgermeister werden, dann hätten Sie natürlich, wären Sie Arbeitgeber von knapp 3000 Leuten, große Stadtverwaltung. Jetzt sagen Sie, Steuern dürfen nicht erhöht werden, keine neuen Schulden aufnehmen. Wenn Sie das so machen würden, dann müssten Sie natürlich auch sagen, wo das Geld weggenommen werden könnte, wo Prioritäten gesetzt werden und wo dann eingespart werden würde. Sie haben bei der Verwaltung den Vorschlag gemacht, die Verwaltung sollte schlanker werden. E-Government ist natürlich das Schlagwort, die erstmal gut klingen. Aber wo würden Sie denn bei der Verwaltung bei den Mitarbeitern einsparen?
Also ich will mal ein kleines Beispiel bringen, weil es erhält die Sache. Ich bin, wie Sie sagen, Unternehmer. Ich muss melde Autos auf die Firma an. Dann gibt es ein Amt für Gewerbe, da habe ich meine Gewerbeanmeldung liegen und es gibt die Zulassungsstelle. Und ich muss tatsächlich der Zulassungsstelle einen Gewerbeschein vorlegen. Dann habe ich mal in der Diskussion mit der Zulassungsstelle gesagt, guck doch einfach einen Computer, ist nämlich derselbe städtische Computer und übrigens das Zimmer 320, das andere Zimmer 208, ob die Zahlen so stimmen, will ich jetzt nicht sagen. Nein, jeder Unternehmer ist verpflichtet, eben eine ausgedruckte, beglaubigte Kopie der Gewerbeanmeldung bei der Zulassungsstelle zu unterlegen. Das ist Verwaltungsaufwand, den ich meine. Den kann man sich abschaffen. Warum muss ich heute noch in ein Amt gehen, ein Nümmerchen ziehen, um mir einen Pass zu beantragen? Ich kann auch online an den Zentralcomputer in Berlin schicken, bitte Pass ausstellen und schicke ein Bild hinterher und hinterlege meine Unterschrift, zumindest wenn es eine Verlängerung ist. Das sind viele Sachen, wo ich sage, da muss man Verwaltung anders denken. Da kann ich auch Verwaltungsmitarbeiter entlasten und kann die Demografie...
Entlasten.
Weil die Demografie...
Aber wenn man das weiterdenkt, heißt es dann entlassen. Also wenn Sie sagen, Sie wollen die Verwaltung in Erfurt schlanker machen, müssen Sie städtische Angestellte dann entlassen oder das Verträge auslaufen lassen?
Ja, ich meine, die Demografie, dieses berühmte Schlagwort, hilft ja auch da. Also ich weiß, dass ungefähr ein Drittel der Stellen in den nächsten 10 Jahren einfach altersbedingt neu zu besetzen sind oder wegfallen könnten. Und da sollte man jetzt einfach die Chance nehmen, das gilt für Thüringen genauso, da sind es glaube ich 16.000 Stellen sogar, einfach zu sagen, diesen Wegfall der Stellen nehme ich zum Anlass zu sagen, ich überdenke die Organisation von Verwaltung, auch die Aufgabenstellung, was soll Erfurt alles leisten, was soll Thüringen alles leisten und sage einfach, Hier kann der Bürger sich selbst organisieren. Wie gesagt, er kann den Pass selber beantragen. Ob dann nun eine Verwaltungsangestellte den Namen eintippt und nach Berlin schickt oder ich das von zu Hause selber mache. Ich kaufe heute bei jedem Online-Händler der Welt auch alles und zahle bar. Also kann ich das auch da verschlanken. Und dieses Zeichen der Zeit, auch die Chance, die wir damit haben, sollte ich nehmen. Und wir kennen ja auch die demografischen Probleme. Wir haben ein aufkommendes Fachkräfteproblem oder haben es schon, auch in Thüringen. Und da ist auch die Wirtschaft froh über jeden, den wir nicht in der Verwaltung blockieren mit unsinnige, nicht zukunftsfähigen Arbeiten, sondern den wir auch für die freie Wirtschaft noch hätten. Mhm. Also das ist ein Prozess, der allen nutzen kann.
Zum Thema keine Steuererhöhung, das heißt weniger Einnahmen für die Stadt. Wo würden Sie denn dann Dinge einsparen im Kulturbereich, im sozialen Bereich, beim Straßenbau? Wo sind denn Dinge, die Sie dann einsparen würden?
Also ich glaube, gut, ich bin noch nicht in der verantwortlichen Position im Rathaus, aber ich denke, dass man zum Beispiel, wir haben einen Haushalt von 650 Millionen Euro jährlich. Und ich sage mal so, klingt zwar auch ein bisschen einfach und ich will es mir nicht so einfach machen, ich sage mal 3% von den 650 Millionen sind fast 20 Millionen und mit 20 Millionen wäre viel gemacht. Nun kann man nicht in jedem Bereich 3% einsparen, aber in vielen Bereichen könnte man 3% einsparen und ich erlebe es oft im Finanzausschuss, in dem ich auch bin, dass wir Nachträge haben zu Bauangelegenheiten, dass wir hatten mal eine Anschaffung von einem Fahrzeug für das Gartenhaus- und Friedhofsamt. Da haben wir dann mit kleinen Aktionen, indem wir aus einem Leasing-Anschaffung einen Kaufpreis gemacht haben, 60.000 Euro gespart. Und ich denke, mit vielen Kleinigkeiten, und da muss man einfach mal eine Art Sparkommissar durch alle Bereiche mal jagen. Ich denke, da kann man diese 3% oder schnell auch ein paar Millionen machen. Ohne dann eben, und das sollte schon Tendenz sein, ohne wirklich an die Substanz der Stadt zu gehen und an den wirklichen Servicegedanken, bevor das heißt, man da einschreibt. Also ich denke, man kann viel in der inneren Organisation machen, was viele Unternehmen auch machen. Die sagen, okay, ich will am Service der Bürger oder am Service meiner Kunden nichts machen, ich will an der Aufgabe der Stadt nichts verändern, aber ich will halt an der Art und Weise, wie wir Aufgaben bewältigen, da kann man schon eine Menge einsparen.
Dann gibt es ja die freiwilligen Aufgaben, das ist zum Beispiel die Kultur und Dinge, die in der Stadt auch lebenswert machen, da müssten Sie ja dann auch was wegnehmen oder sagen Sie, gerade die Kultur und die Jugendarbeit sind tabu? Also soziale Geschichten, Sozialticket, kostenloses Mittagessen und zumindest Zuschüsse?
Also ich denke, da sollten Teilbereiche tabu sein. Ich will da jetzt nicht vorurteilen, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da auch eine vernünftige Teilhabe aller am Leben hier in Erfurt ermöglichen. Das meine ich immer mit Service der Bürger. Und wir haben ja zum Beispiel gefordert, auch im Kommunalwahlkampf, dass jeder Jugendliche, der in der Schule oder in der Ausbildung ist, auch kostenfrei ÖPNV nutzen sollte. Ich denke, auch da kann man anders denken. Wir haben uns mal ausrechnen lassen, was zum Beispiel das Knöllchenmalen bringt. Klar nehmen wir über 1 Million an Straftickets ein, aber es kostet ja auch einen Riesenaufwand, nämlich fast dasselbe Geld, diese Knöllchen zu verteilen, zu verwalten, zu mahnen, das Geld einzutreiben. Und ich denke, da muss man einfach mal denken, macht das denn noch Sinn? Kann ich nicht auch diese Leute wiederum anders einsetzen? Und da sollte man einfach mal verändernd eingreifen und natürlich muss man hinter Frage stellen, wir haben auch Doppelstrukturen in der Stadt. Wir haben Leute, die in der Stadt für die Träger, mit den Trägern arbeiten. Kann ich nicht Leute aus der Stadtverwaltung rausholen in die wirklich neuralgischen Bereiche? Ich brauche weniger Leute, die hinter verschlossenen Türen arbeiten. Ich brauche mehr Leute, die draußen an der Basis arbeiten, am Service der Bürger arbeiten. Das sollte man anders denken. Ich muss, wie gesagt, die Aufgabenkritik in der Stadt muss ich einhergehen lassen mit einer Neugestaltung der Aufgaben. Ich glaube, da haben wir viel Luft, etwas zu tun, dass der Bürger sagt, ich fühle mich wohler, oder ich merke keine Veränderungen, aber aus der Verwaltung habe ich dann trotzdem eine Umorganisation gemacht, die allen nützt.
Die FDP ist ja auch für Privatisierung. Wie sieht es denn mit dem kommunalen Eigentum und mit kommunalen Eigenbetrieben aus? Wir haben derzeit den Stand, dass die Stadtwerke eine ganze Menge machen für die Stadt. Sie betreiben die Bäder, schustern dazu, die Freibäder, die Hallenbäder, der ÖPNV und so weiter wird auch subventioniert. Sind das Dinge, wo Sie sich vorstellen können, also nicht zu vergessen, die kommunale Wohnungsgesellschaft, Dinge zu privatisieren, weil das ist ja immer der Streit. Privatisierung ja oder nein? Oder halten Sie am kommunalen Eigentum und an den kommunalen Eigenbetrieben fest?
Also kommunales Eigentum oder Eigenbetriebe sind unverzichtbar für den wirklichen Kernbereich öffentlicher Daseinsvorsorge. Allerdings, und das fehlt mir manchmal, muss man, ich sprach uns an, ÖPNV, EFAG, man muss eben diese Verluste, die man zuschusst hat, nicht einfach festschreiben. Weil alle, Theater ist auch so eine Sache, gehen davon aus, dass wir, egal wie wir uns bemühen, den Zuschuss von der Stadt bekommen. Und auch da kann ich, trotz dass ich als Stadteigentümer bin, mehr unternehmerische Verantwortung hineinbringen, auch mehr, ich sag ruhig mal, Druck auf den Kessel, um zu sagen, muss der Verlust denn so hoch sein? Ich glaube nie, dass man die Verluste oder die Zusteuerung, die wir zurzeit von kommunaler Seite aus machen, wirklich auf null reduzieren können. Aber man kann sie auch da um Hunderttausende in Summe reduzieren, und auch das würde ja Handlungsspielräume für anders bringen. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Wir diskutieren seit Jahren auch über die Gestaltung von Theaterpreisen. Muss eine Premiere im Theater gleich teuer sein wie die folgenden Veranstaltungen? Auch wenn sie sehr, sehr wohl gelitten sind. Wir wissen, dass da auch die Theaterleitung oftmals sagt, ja, wir würden gerne, aber wir können nicht. Ja, dann müssen die Verantwortlichen an den Tisch und sagen, okay, wie können wir einfach die Einnahmen des Theaters auch erhöhen, ohne den Anspruch des Theaters zu verlieren? Wie können wir die Einnahmen im Zoo, auf der EGA, wie können wir das erhöhen, um damit den städtischen Zuschuss zu verringern? Weil das muss einfach unser Wirken sein. Vielleicht können wir aus den gesamten Zuschussbetrieben eben auch den Zuschuss verringern, um damit mehr Handlungsspielräume für andere Sachen zu bekommen. Und ich denke, Sie sprachen Covo an. Die Covo ist unverzichtbar, macht eine Menge, aber deshalb ist auch wichtig, dass wir sie auch nicht zur Entnahme benutzen, um unsere Haushalte zu stärken, sondern dass sie ihre Aufträge erfüllen kann. Und wir sind ja Gott sei Dank eine wachsende Stadt, und da ist die Covo auch unverzichtbar, für Teilbereiche Wohnraum zur Verfügung zu stellen, schnell zu sanieren und natürlich auch noch städtisches Eigentum, was zurzeit an Liegenschaften besteht, entweder schnell dem Markt freizugeben, weil zurzeit verrottet vieles von dem Vermögen, das ist auch ungehobene Schätze, oder eben selbst da rein zu investieren. Aber das ist sehr wichtig, dass das auch schnell passiert, dass Leute, die nach Erfurt wollen, die zurzeit einpendeln oder aus welchen Gründen immer in die Stadt wollen, vernünftig bezahlbaren, gut gestalteten, modernen Wohnraum bekommen.
In der Zeit ist es ja so, dass die Mietpreise enorm ansteigen und der Mietspiegel gestiegen ist und es ganz schwierig ist, bezahlbare Wohnungen zu finden.
Ja, wir müssten halt da auch von der Bauverwaltung nicht restriktiv denken, sondern innovativ, produktiv, nach vorne gerichtet. Wir müssen Baugebiete ausweisen und durchaus auch mal eins mehr. Und da darf nicht immer die Bauverwaltung damit denken, da, wenn ich jetzt was ausweise, da kann nur einer mit Geld verdienen. Das muss eben auch gelitten sein. Aber wir wissen auch, wenn ich den Markt da ein bisschen wieder flute mit Baugebieten, dann würden der Druck auf die Preise einfach abnehmen, weil dann würden einfach mehr Wohnraum entstehen. Dann hat der suchende Bürger mehr Möglichkeiten, etwas sich auszusuchen. Und automatisch würde sicherlich auch eine Entlastung bei den Mietpreisen einhergehen.
Kommen wir mal zum Thema, was ja sehr polarisiert. Das ist die Multifunktionsarena, die Freien Wähler. Und der Kandidat Herr Stübner sagt, das ist unseriös finanziert. Das funktioniert so nicht. Eine Multifunktionsarena, die auf Tourismus setzt und auf Besuch von außen, kann nicht funktionieren. Wie halten Sie es denn mit der neuen Multifunktionsarena? Wie steht denn die FDP und Sie ganz persönlich zu diesem Neubau?
Also eine Landeshauptstadt Erfurt braucht eine solche Arena. Auch will jetzt diesen Namen da nicht überstrapazieren, die Multifunktion, aber dahinter steckt genau das Geheimnis. Also wir haben uns das auch in mehreren Sitzungen genau erklären lassen, und die Stadtverwaltung hat ja einen wirklichen Fachmann gewonnen. Die haben also jetzt 18 Stadien bereits in Deutschland gebaut, und ich habe mir auch mal eins angeschaut, nämlich in Offenbach. Ist genauso eine Drittligastadt, aber keine Landeshauptstadt, auch ein schwieriges Umfeld. Auch die Nähe zu Frankfurt und anderen Sachen spielt da eine Rolle von der Konkurrenzsituation. Und ich denke, dass mit dem Konzept, was jetzt hier gewählt worden ist, auch an einem bestehenden Standort, diese Arena zu ertüchtigen und zu erweitern um diesen multifunktionalen Charakter, ist ein sehr tolles Invest in und für die Landeshauptstadt Erfurt, um uns zukunftsfähiger zu machen. Weil die Arena, auch der Fußballverein, ist ein Werbeträger für die Stadt. Und sehr wichtig, dass er gut funktioniert. Und ich halte auch nichts davon zu sagen, ihr müsst erst aufsteigen, dann investieren wir. Wir sehen es in Heidenheim, da ist auch investiert worden. Und wer kannte schon Heidenheim als Fußballverein? Und die spielen jetzt inzwischen sehr, sehr, sehr gut mit. Und Rot-Weiß hat es jetzt zwar leider nur unentschieden gespielt am Samstag, aber wir haben
es immer gar nicht um den Fußball, es geht ja darum, ob dann dieses jetzige Konzept mit den Touristen und den Leuten, die zu Kulturveranstaltungen, eben zu Nicht-Sportveranstaltungen kommen, ob das funktionieren kann, ob sie diese Finanzierung für seriös halten, denn das Geld kommt ja aus der Tourismusförderung.
Ja, wir haben uns das sehr genau angeschaut, und der von mir zitierte Fachmann, der hat ja eben andere Beispiele gewählt und hat darauf geschaut. Also erstmal, auch schon bei einem Fußballspiel kommen viele Leute schon nicht aus Erfurt. Und da ist der touristische Zweck, der klar auf dem Papier steht, aber auch schon mit erfüllt.
Es geht um Nicht-Sportveranstaltungen.
Und bei den Nicht-Sportveranstaltungen, die da unterlegt worden sind, ich denke, wir brauchen eine solche, so als einen Veranstaltungsort noch für Tagungen, für kleine Events, für große Events. Und die Auslastungsquoten, die da angenommen worden sind, die sind abgeleitet aus diesen anderen Städten, wie gesagt, wie Mainz, Offenbach etc. und immer mit sehr, sehr viel Vorsicht kalkuliert. Mit Preisen kalkuliert, die hier in der Region machbar sind und mit einer Anzahl, die ungefähr ein Drittel von dem sind, was in Mainz zustande kommt. Und das halte ich für sehr seriös. Und das reduziert die Betriebskosten, die wir in Zukunft als Stadt haben. Und die rechtfertigt in meinen Augen auch Möglichkeiten, eben das aus Bundes- und Landesgeldern zu finanzieren. Ich kenne die Diskussion, dass natürlich jeder dann auch wieder sagt, das Geld wäre auch gut bei mir angelegt.
Okay, was aber angelegt werden muss, ist Geld für das Umfeld. Parkplätze müssen gebaut werden, eine neue Zufahrt. Das sind ja auch noch Millionenkosten, die auf die Stadt zukommen. Wird das nicht bei der Diskussion nicht vergessen, aber weggedrückt, weil natürlich der Oberbürgermeister auch sagt, wir müssen erstmal die Arena bauen und dann können wir uns ums Umfeld kümmern. Muss man die Kosten nicht jetzt schon mitbedenken?
Also ich denke, alle politisch Agierenden, auch Befürworter oder vor allem Befürworter des Stadions sind sich völlig im Klaren, dass das Umfeld schleunigst, am besten in derselben Maßnahme mitgestaltet werden muss. Gerade wenn man von der Westeinfahrt nach Erfurt kommt, dann ist das noch nicht so modern, wie wir das von den anderen Richtungen der Stadt kennen. Und das sollte absolut auch eine Visitenkarte für Erfurt werden, wenn ich von dort aus die Stadt betrete, auch für die Zukunft gesehen, Buga etc. Und
wo soll dann das Geld herkommen, wenn Sie das befürworten? Sie haben vorher noch gesagt, dass Sie keine Schulden aufnehmen wollen und die Steuern nicht erhöhen. Wo soll die Kohle herkommen?
Also für investive Maßnahmen muss man sich auch verschulden dürfen. Das ist ein alter kaufmännischer Grundsatz. Wenn ich langfristig gut in West gehe, dann muss ich auch mich verschulden können. Nehmen Sie die Riedsporthalle. Auch die wächst nicht aus dem Himmel raus. Da muss ich auch eine Verschuldung für in Kauf nehmen. Und wenn wir jetzt vom Stadion her denken, um das Stadion zu ertüchtigen, selbst wenn ich jetzt diese Multifunktionsarena ablehne, dann bin ich heute bei einem Betrag von 8 bis 10 Millionen. Der städtische Invest liegt jetzt bei da auf jeden Fall deutlich unter 5 nach heutigen Kalkulationen. Da ist erstmal wieder eine gewisse Luft da. Und es ist unabdingbar, möglichst schnell diese sogenannte Südeinfahrt auch mitzuentwickeln, das Umfeld so zu gestalten, dass es für die Anwohner erträglich ist, dass es ein vernünftiges Bild gibt. Wir haben die Lingelfläche, die immer noch in Rede steht. Also ich denke, das kann man jetzt nach 22 Jahren auch nicht weiter verschieben. Und dann muss man eben mit den Finanzierungsmöglichkeiten, die vorhanden sind, aus Fördermitteln oder auch aus einem gemischten Projekt, ich sprach die Riedsporthalle an, die ist ja auch mit privaten Mitteln finanziert worden, Möglichkeiten finden, auch das für die Stadt zu heben. Das sind Investitionen in unsere Landeshauptstadt, in die Substanz der Stadt. Die sind unabdingbar für die Zukunft. Und wenn wir uns auch für die Buga dann präsentieren wollen, da gehört auch dann diese Einfahrt im Süden der Stadt genauso dazu wie vieles, vieles andere.
Mhm. Kommen wir abschließend noch, wir haben ein paar Minuten noch. Was sind denn so Ihre Lieblingsplätze in Erfurt? Wo gehen Sie gern hin, wenn Sie Kultur genießen wollen? Was schätzen Sie an Orten in Erfurt? Oder schaffen Sie es gar nicht mal abends irgendwo hinzugehen?
Am liebsten bin ich unter Freunden, Bekannten oder mit der Familie unterwegs. Und da liebe ich die Orte in Erfurt, die zwar hektisch erscheinen, aber doch viel Ruhe vermitteln. Ich nehme mal den Wenigenmarkt oder auch einen Fischmarkt. Also alles gerade und im Sommer genießt man das sehr. Wir haben ja so fast südländisches Flair in der Stadt. Und Gott sei Dank, jetzt hatten wir ein paar kalte Tage, aber meist haben wir doch sehr schöne Sommer. Und ich genieße es halt, auch wenn viel Hektik um einen herum ist, kann man doch sehr gut zur Ruhe kommen, wenn man am Wenigenmarkt sitzt und einfach in den Himmel guckt und sich mit Freunden, Bekannten oder mit der Familie unterhält, was isst, ein Eis isst oder was. Also das sind eigentlich die Momente, die ich am meisten genieße. Ansonsten.
Ja, welche kulturellen Einrichtungen schätzen Sie in Erfurt?
Dafür habe ich wirklich relativ wenig Zeit. Also ich schleppe meine Kinder in alles, was neu an Museen ist, stelle die neuen Sachen vor, wenn neue Ausstellungen sind, einfach um auch deren Bildung voranzutreiben. Über die Politik komme ich auch mit vielen dieser Kultureinrichtungen in Kontakt.
Zum Beispiel, also was sagen Sie, was ist unverzichtbar, was ist denn da vieles Neues entstanden, auch in Erfurt?
Ja, also die Mikwe finde ich sehr beeindruckend, die Ausstellung im Haus Dacherrödern oder im Angermuseum. Das sind auch einfach Bauwerke, wo das Bauwerk schon sehr wirkt, wo man einfach sagt, also da kann man erdenken, was diese Stadt hier für ein Kleinod ist, was es für ein Gesamtdenkmal ist. Wird ja auch mal gesagt, also die größte zusammenhängende Altstadt. Und ich bin auch lieber dann draußen. Ich hänge so viel in Sälen rum und sitze herum und bin gefangen in Veranstaltungen. Und da haben sie mich unterbrochen, dann gehe ich auch gerne Sport machen.
Ah, okay. Also am 22. April haben die Menschen die Möglichkeit, Sie zu wählen. Dann wird es eine Stichwahl geben, aber der 22. April ist der Tag, wo sich entscheidet, wer von den 6 Kandidaten es werden wird. Wir werden alle vorstellen noch im Laufe der nächsten Tage. Sagen Sie bitte uns nochmal in Kurzform, warum es sinnvoll wäre, Sie zu wählen. Was spricht für Thomas Kemmerich?
Also ich denke, ich bin erstmal realistisch. Ich glaube nicht, dass ich die größten Chancen habe, nun tatsächlich am 22. April siegreich aus der Wahl hervorzugehen. Aber uns als FDP, mir als FDP-Mann ist wichtig, dass wir der liberalen Stimme da Möglichkeit geben, sich zu platzieren, zu sagen, hey, das ist uns wichtig in der Kommunal-, in der Stadtpolitik, solide Haushaltspolitik, klare Worte, klare Kante, klare Aufgaben für die Stadt. Und mit jeder Stimme, die bei der FDP, bei mir gemacht wird, können wir eben diesen Gedanken auch Ausdruck verleihen und in der zukünftigen Kommunal- und Stadtpolitik auch weiter betonen.
Sagt Thomas Kemmerich, danke, dass Sie da waren und danke für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Tschüss.